Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruitz, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruitz investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruitz ins neue Jahr auf fruitz.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruitz.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Austria, die diesmal etwas anders ist als sonst. Wir wollen in dieser Folge zum Jahresende einmal zurückblicken auf das Jahr, das hinter uns liegt und das ja nicht nur, aber auch in Österreich mal wieder sehr turbulent war. Ich bin Lucia Halsterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiteraut vom Standard. Österreich hat uns mal wieder verlässlich Stoff für den Podcast geliefert. Ermittlungen, Wahlen, Intrigen, es ist wirklich viel passiert. Wir wollen in dieser Folge die wichtigsten Ereignisse nochmal Revue passieren lassen und einordnen, wie sich das Land in diesem Jahr verändert hat.
Ja, wir wollen aber natürlich auch nach vorne blicken auf das, was 2025 kommt oder kommen könnte. Da gibt es ja auch wieder viel neuen Stoff, die neue Regierung, Untersuchungsausschüsse, Ermittlungen. Also wir denken, die Podcast-Themen werden uns wahrscheinlich nicht ausgehen, aber schauen wir mal. Und ja, für diesen Rück- und Vorausblick haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich schon kennen, weil sie schon öfter bei uns im Podcast waren. Das ist zum einen Petra Stoiber, die stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Sie beobachtet das politische Zeitgeschehen schon lange. Petra, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo Lucia, hallo Antonia und hallo Katharina.
Genau, auch bei uns ist heute Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie saß in diesem Jahr auch schon live mit uns auf der Bühne, also nicht mit mir, sondern mit Lucia und Margit. Schön, dass du auch heute wieder bei uns im Studio sitzt.
Ja, schön da zu sein. Danke für die Einladung.
Wir würden gern gleich mit einer Frage an euch beide starten. Es war ja wieder mal ein Jahr mit vielen verrückten, auch erschütternden Ereignissen, über die wir natürlich noch ausführlich sprechen werden. Aber was war denn für euch in diesem Jahr so ein Moment, wo ihr euch gedacht habt, das gibt's jetzt wirklich nicht?
Magst du anfangen, Katharina?
Naja, ich muss sagen, als österreichische Innenpolitikjournalistin, wenn man die vergangenen Jahre beobachtet hat, denkt man sich eigentlich nur noch wirklich sehr selten, dass es irgendetwas nicht gibt. Aber natürlich, es ist viel passiert und vor allem auch im kleinen Österreich viel passiert. Es war ja unter anderem ein absolutes Superwahljahr, das durchaus wahrscheinlich als das große Erfolgsjahr der extrem rechten FPÖ in die Geschichte eingehen wird. Und auch wenn das eigentlich jetzt nicht direkt überraschend kam, also meistens wurde der Sieg der FPÖ bereits in Umfragen prognostiziert, war es dann in der Größenordnung, in der die Erfolge eingefahren wurden von den Freiheitlichen, dann doch beachtlich.
Ja, Katharina hat das perfekt eingeleitet. Also wenn man eine Zeit lang die österreichische Innenpolitik beobachtet hat, dann hat einem vieles, was dieses Jahr passiert ist, nicht überrascht. Daher war mein Moment, das gibt's doch nicht, eher im Ausland angesiedelt, nämlich der Sieg von Donald Trump. Der hat mich dann doch in seiner Klarheit auch sehr überrascht. Ich habe mir den Wahlkampf natürlich über den Atlantik hinweg immer aus der Ferne angesehen und habe mir gedacht, diese unglaublichen Lügen, diese unglaubliche Hetze, die Tatsache, dass die Republikaner den Frauen die Abtreibung verunmöglichen wollen, das kann doch nicht funktionieren. Es hat funktioniert. Trump ist President-elect.
Also der Rechtsruck im Ausland hat dich mehr überrascht als der in Österreich.
Ja, vielleicht ist man da auch schon ein bisschen daran gewohnt. Es ist seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten so, die FPÖ ist das Stehaufmännchen der österreichischen Innenpolitik. Immer dann, wenn sie eine Zeit lang in der Regierung waren, dann sind sie wieder mal weg, weil sie sich irgendeinen Skandal geleistet haben. Dann sind sie wieder da, dann sind sie wieder weg. Aber sie kommen immer wieder. Es ist ein relativ stabiles Elektorat, das sich immer für die rechte FPÖ entscheidet.
Ja, über die FPÖ werden wir bestimmt noch sprechen heute. Wir wollen das Jahr ja einmal so ein bisschen chronologisch durchgehen, angefangen mit dem Januar, der ja schon ja auch turbulent gestartet ist. Und zwar wurden ja Ende Januar die Recherchen des Netzwerks Korrektiv über ein AfD-Treffen in Potsdam veröffentlicht. Und mittendrin war der Österreicher Martin Sellner, das Gesicht der identitären Bewegung. In Deutschland haben diese Recherchen hohe Wellen geschlagen. Es gab große Proteste gegen die AfD. Aber Katharina, wie waren denn eigentlich die Reaktionen in Österreich auf dieses Treffen?
Wie du sagst, sicher nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland. Aber wenn ich mich zurückerinnere an Anfang des Jahres, ist das in einer gewissen Weise schon auch damals nach Österreich übergeschwappt. Also Ende Jänner gab es damals zwar keine absoluten Massendemonstrationen, die irgendwie in Österreich stattgefunden hätten, aber es sind doch auch mehrere 10.000 Menschen damals in Anlehnung eben an die deutschen Proteste in Österreich, in mehreren Städten, vor allem in Wien, an das kann ich mich erinnern, auf Demonstrationen gegangen und eben unter dem Motto Demokratie verteidigen, wollten viele Menschen entsprechend ein Zeichen setzen. Gleichzeitig erleben wir in Österreich ganz bestimmt eine Stimmung, und das schon seit langem, vor allem in Bezug auf Migration und Migranten, die Rechtspopulisten oder auch Rechtsextremen einen Nährboden gibt. Es gibt da eine ganz interessante aktuelle Studie, die vom DÖF kommt. Das ist das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Und die haben eine sehr umfassende Studie zu rechtsextremen Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung publiziert, ganz kürzlich. Und da stimmen tatsächlich ganze 50% der Befragten einer umfassenden Remigration von Zugewanderten zu. Und dieser Begriff Remigration war zwar früher schon durchaus einfach unter Migrationsforschern ein normaler, gängiger Begriff, der verwendet wurde, aber ist zuletzt doch vor allem mit dem Rechtsextremisten Sellner, den du angesprochen hast, der damals eben auch in Potsdam darüber gesprochen haben soll, geprägt worden. Und ja, was der mit Remigration meint, auch damals bei dem Treffen in Potsdam, das sind ja ganz offenbar Massendeportationen. Das hat sich in Österreich offenbar zu einem Begriff entwickelt, der für viele eine gewisse Selbstverständlichkeit darstellt.
Mhm. Wir schauen jetzt trotzdem weiter im Kalender. Im Februar ist dann nämlich was passiert, das wirklich in Österreich für große Aufregung gesorgt hat. Sebastian Kurz, mit dem Inside Austria als Podcast quasi gestartet ist, wurde in einem Verfahren in erster Instanz schuldig gesprochen, wegen Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Petra, was bedeutet das Urteil aber jetzt mal für den weiteren Werdegang von Sebastian Kurz?
Nun, noch nicht rechtskräftig heißt, also wir müssen uns darauf einstellen, es wird ein weiteres Urteil in einer höheren Instanz geben im kommenden Jahr, davon gehe ich aus. Also die Anwälte von Sebastian Kurz sind in Berufung gegangen. Für Kurz ist das so oder so ein Rückschlag, weil erstens mal hat sich Kurz, wie man glaube ich an seinen immer wieder kehrenden Auftritten in der Öffentlichkeit sieht, nie wirklich von dem Wunsch verabschiedet, doch auf die eine oder andere Weise politisch wieder zurückzukehren. Es gibt ja auch immer noch genügend Gefolgsleute, die das unterstützen, Menschen in der ÖVP, die von den Zeiten träumen, als man stabile Mehrheiten
40%
in der ÖVP eingefahren hat. Und auch wenn sich die Vergangenheit meistens nicht wiederholen lässt, aber das ist ja doch etwas, was Kurz dann auch innerhalb der ÖVP stark gemacht hat. Und das Zweite ist aber, dass es mit diesem erstinstanzlichen Urteil auch schwerer wird für ihn, seine Verteidigungsstrategie, also der ehemalige Vertraute Thomas Schmidt, habe gelogen und habe die Unwahrheit gesagt. Diese Strategie aufrechtzuerhalten wird ein bisschen schwer. Und es warten ja, ich glaube, wir werden darüber noch im Detail sprechen, noch mehrere Verhandlungsstränge, die uns auch im kommenden Jahr beschäftigen werden, zu wesentlich größeren Kausen im Zusammenhang und rund um Sebastian Kurz.
Aber insgesamt würdest du also sagen, schon ein großer Einschnitt im Leben von Kurz, dieses erste Urteil.
Ja, ja. Und ich meine, wenn der Berufung zum Beispiel nicht stattgegeben wird, Lucia, dann ist er 38 und vorbestraft. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Jetzt kann man natürlich sagen, who cares, Donald Trump, um hier einen großen Vergleich heranzuziehen, bei dem ist es auch völlig egal, wie er strafrechtlich gerade dasteht oder nicht. Seine Gefolgsleute folgen ihm. ich glaube schon, dass das in Österreich schon noch einen gewissen Unterschied macht, wenn man politische Ambitionen hat.
Gut, wir wandern weiter in den Mai, der auch wieder ereignisreich war. Und zwar unter anderem wegen einer Recherche des Standard von dir, Katharina, zusammen mit dem Kollegen Fabian Schmidt. Ihr habt zu Vorwürfen gegen die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling recherchiert. Der Bericht hat damals ja relativ heftige Reaktionen ausgelöst. Ihr wurdet dafür auch kritisiert und angegangen. Erzähl doch vielleicht nochmal, wie hast du diese Zeit erlebt als Autorin dieses Artikels?
Ja, also ich glaube, Petra kann sich auch gut erinnern.
Oh,
wir waren
ja
damals in auch intensivstem Austausch, eigentlich ständig. Für mich war es ganz bestimmt die auffüllendste Zeit meiner bisherigen journalistischen Laufbahn. Vor allem eben, du hast das ja auch schon kurz angesprochen, weil dieser Artikel, diese Aufdeckung über die grüne Spitzenkandidatin eine Metaebene entwickelt hat. Also es ging dann nicht mehr bloß darum, was wir geschrieben haben, was Lena Schilling vorgeworfen wird, sondern immer mehr dann auch um die Frage, ob man das überhaupt oder zumindest so wie wir es getan haben, schreiben konnte. Ich bin weiterhin absolut davon überzeugt, dass ich als Journalistin darüber schreiben muss, wenn eine Spitzenkandidatin nachweislich Lügen und falsche Vorwürfe über öffentliche Personen verbreitet. Es gibt aber bestimmt ein paar Dinge, die ich heute anders machen würde, manches anders formulieren, vielleicht auch irgendwie in gewisser Form intensiver versuchen, Informanten dazu zu bringen, sich gleich namentlich zu äußern. Das haben ja dann schlussendlich doch auch noch manche getan.
Hättest du aber in irgendeiner Weise mit der Heftigkeit und auch mit dem Ausmaß der Reaktionen gerechnet?
Nein, also ich muss sagen, wirklich in dem Ausmaß überhaupt nicht. Ich werde auch nie vergessen, wie an dem Tag, als wir diesen Artikel dann online publiziert haben und irgendwie der Knopf gedrückt wurde, dass er jetzt online geht, nach eben vielen Wochen der Recherche, Fabian Schmidt damals zu mir gesagt hat, Katharina, was, wenn es einfach niemand liest und ignoriert wird? Ja, also das zumindest ist jedenfalls nicht passiert.
Da habt ihr euch schön getäuscht. Ja. Darf ich vielleicht noch kurz einhaken, was ja auch ganz interessant war, was mich so erstaunt hat an der Sache ist, natürlich, wenn man selbst involviert ist, das eigene Medium involviert ist, ist das immer noch mal was anderes. Aber mir ist schon vorgekommen, in letzter Konsequenz hat die Medienbranche mehr über den Standard und über die journalistische Integrität von Katharina und Fabian diskutiert, als über die Frage, wie konnte den Grünen das passieren? Ja? Und die Grünen haben schon sehr unsouverän reagiert und haben ja zum Beispiel dich, Katharina, kann ich mich erinnern, in der Pressekonferenz bist du ja eigentlich direkt angegangen worden. Du hast dich dann wirklich sehr souverän dort vor offenem Auditorium verteidigt. Aber die politische Frage, warum man eine Kandidatin im Vorfeld nicht besser überprüft oder warum man sich gewisse Dinge nicht früher überlegt und dann von so einer Situation überrollt wird, ist mir eigentlich fast zu kurz gekommen in der ganzen Debatte. Aber ja.
Sie wurde eigentlich auch nicht beantwortet.
Ja, im Nachhinein, glaube ich, sind wir bestätigt worden in unserer Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben. Weder die Autorin und der Autor noch die Chefredaktion. Aber es war schon richtig, das zu veröffentlichen. Das glaube ich auch bis heute.
Was man ganz bestimmt sagen kann, ist, dass selten so intensiv über die Kandidatinnen und Kandidaten für eine EU-Wahl in Österreich diskutiert worden ist.
Das stimmt allerdings, aber weniger über ihre Inhalte.
Ganz genau. Wir wollen jetzt aber trotzdem noch bei den Wahlen bleiben, nämlich beim Ergebnis der EU-Wahl eben im Frühsommer des Jahres. Da hat die FPÖ den ersten Platz eingenommen. Petra, war für dich mit diesem Wahlergebnis denn eigentlich schon absehbar, dass die FPÖ auch einige Monate später bei den Nationalratswahlen so gut abschneiden würde?
Es war eigentlich seit, ich würde mal sagen, Frühlingsbeginn klar, dass die FPÖ ganz stark sein würde, egal bei welchem Wahlgang, weil sie waren in allen Umfragen stabil vorne. Und sie waren natürlich in den Umfragen sogar ein wenig höher angesetzt, als es dann letztlich das Wahlergebnis war. Bei der EU-Wahl waren sie ja wirklich ganz knapp an erster Stelle. Dahinter kam gleich die ÖVP, was die ÖVP sofort zu einem Quasi-Wahlsieg umgemünzt hat. So, huch, wir haben ja eh nicht so viel verloren, wir sind ja eh knapp dahinter. Was mir klar war ab dem Zeitpunkt des EU-Wahlergebnisses, dass die SPÖ nicht mehr mitspielt um Platz 1. Das war eigentlich die klarste Botschaft dieses Wahlgangs, weil da war ein großer Abstand auch schon zwischen SPÖ und ÖVP und ein noch größerer zwischen SPÖ und FPÖ. Und das hat sich ja dann auch bei der Nationalratswahl so fortgesetzt.
Ja, wir sind jetzt im Hochsommer und mitten im Hochsommer ist was passiert, das viele in Österreich stark erschüttert hat, beziehungsweise wirklich passiert ist zum Glück nichts, aber es war ein großer Schock. Und zwar wurden mehrere Konzerte der Sängerin Taylor Swift, die in Wien geplant waren, die wurden abgesagt wegen Terrorgefahr. Katharina, würdest du sagen, zurückgeblickt war 2024 das Jahr, in dem die Bedrohung durch den Islamismus nach Österreich und vielleicht auch nach Europa zurückgekehrt ist? Denn es war ja nicht das einzige Ereignis. Es gab ja zum Beispiel auch den Anschlag in Solingen und weitere Bedrohungen.
Also ich fürchte, es war nicht erst das Jahr, aber es war ein Jahr, wo das bestimmt auch nochmal sichtbar wurde und eben auch vor allem vielen jungen Leuten sichtbar gemacht wurde durch eben dieses Konzert, das dann schlussendlich abgesagt wurde. Man muss dazu sagen, es gilt in Österreich auch aktuell, jetzt gerade, die zweithöchste Terrorwarnstufe. Das bedeutet, die Gefahr ist hoch. Also hoch bedeutet eben die zweithöchste Terrorwarnstufe. Und mit dieser Einschätzung, Lucia, du hast es schon angesprochen, sind auch die österreichischen Behörden bzw. Österreich nicht alleine. Es gibt eine gewisse Bedrohungslage in Bezug auf Dschihadisten in weiten Teilen Europas. Ich glaube, man muss das aber auch einordnen. Nur weil die Warnstufe hoch ist, bedeutet das nicht, dass der Staatsschutz aktuell von Dschihadisten mit Terrorplänen weiß und da irgendwo in Wien gerade aktuell jemand sitzt, der eine Bombe bastelt. Es handelt sich da um eine Art abstrakte Gefahr, weil der Staatsschutz in Österreich eben von Gefährdern weiß. Das wird zwar nicht direkt beziffert, aber Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass es da so ein paar Dutzend Hochrisikogefährder eben in Österreich aktuell gibt, die zum Teil natürlich auch beobachtet werden oder in Gefängnissen sitzen. Ich glaube, wichtig ist aber in Bezug auf dieses Thema auch, dass man betont, dass die Gefahr, dass man jetzt selbst oder jemand, den man kennt, Opfer eines Anschlags wird, ist verschwindend gering, auch wenn eine abstrakte hohe Gefahr besteht. Also statistisch betrachtet ist es definitiv gefährlicher, seine eigene Wohnung zu putzen. Davon geht mehr Gefahr aus. Und ja, trotzdem ist natürlich gleichzeitig Dschihadismus ein Problem in unserer Gesellschaft, das beleuchtet werden muss, aus dem man Schlüsse ziehen muss, das auch politisch beleuchtet werden muss. Und ja, die geringe Gefahr, die für einen Einzelnen konkret besteht, muss man richtig einordnen und eben gleichzeitig das Phänomen ernst nehmen. Das widerspricht sich auch nicht.
Ich glaube, was auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass man sagen muss, dass der islamistische Terror zugespitzt formuliert unter bestimmten Jugendlichen so etwas wie ein Trend ist. Also wir haben das gesehen, ein Kollege von uns, Jan Machert, recherchiert ja sehr intensiv zum Thema Jugendbanden in Österreich. Und was haben wir gesehen bei diesem geplanten Anschlag auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien? Ein 19-Jähriger, ein 17-Jähriger, die sich radikalisiert haben im Internet und beraten haben lassen von einem 15-Jährigen, der in Deutschland saß. Also wir haben es hier nicht mit großen, gut organisierten, ineinandergreifenden Netzwerken zu tun, sondern mit Jugendlichen, die unter bestimmten Umständen dann in dieses Fahrwasser kommen. Und das muss man beobachten, mit denen muss man arbeiten. Und die darf man natürlich auch keinesfalls aufgeben. Ja? Weil wenn man das tut, dann kann es tatsächlich sein, dass es gefährlich wird für alle Beteiligten und leider auch Unbeteiligten.
Ja, diese Terrorgefahr und auch die daraus resultierenden Debatten eben über diese Radikalisierung, speziell unter Jugendlichen, die hat uns in Österreich eben im Sommer wochenlang beschäftigt. Und auch anschließend daran war nichts mit Sommerloch. Im September, kurz vor der Nationalratswahl, gingen die Bilder aus Österreich um die Welt, die fast schon apokalyptisch aussahen. Reisende Flüsse, überflutete Straßen. Für kurze Zeit gab es eigentlich kein anderes Thema mehr als dieses Jahrhunderthochwasser. Petra, jetzt wenige Monate später spricht aber eigentlich kaum mehr jemand darüber, oder?
Naja, da möchte ich dir kurz widersprechen, Antonia, weil was uns schon sehr lange beschäftigt hat, war zum Beispiel die Störung der Westbahnstrecke. Also was sich da im Tulnerfeld abgespielt hat, also für unsere deutschen Hörer, das ist westlich von Wien, das ist ein sehr flaches Gebiet und dieses sehr flache Gebiet ist von einem kleinen Flüsschen, das ist die Perschling, total überschwemmt worden. Da gab es mehrere Dammbrüche. Das Problem war, hier hätte der Hochwasserschutz schon längst verstärkt werden sollten. Seit 27 Jahren war das bekannt. Das ganze Verfahren ist, muss man leider sagen, vom Umweltanwalt verzögert worden. Man musste untersuchen, ob das überhaupt möglich ist, wegen der sogenannten Donaukahnschnecke, die ein geschütztes Tier ist. Man hat aber umgekehrt auch seit 2018 durch Simulierungen gewusst, was das Hochwasser eigentlich anrichten kann in der Region. Und dann ist es tatsächlich passiert. Dann ist die Westbahnstrecke überflutet worden. Jetzt abgesehen davon, dass Häuser unter Wasser standen, dass die Menschen vor dem Nichts gestanden sind, ist da auch noch eine ganz wesentliche Verkehrsader des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt worden. Da gibt es einen Tunnel und einen großen Bahnhof mitten im Tulnerfeld, wo eigentlich sonst nichts ist als der Bahnhof und ein riesiger Parkplatz. Aber es ist viele, viele Menschen, die dort in der Gegend wohnen, kommen dort täglich hin und sind dann letztlich mit dem Zug in 25 Minuten in Wien. Das ist wesentlich, wenn man arbeitet in Wien und lebt in Niederösterreich. Und das ist gestört worden. Ja? Auch durch Fehlplanungen oder eben, wie gesagt, durch einen nicht erledigten besseren Hochwasserschutz. Die ÖBB haben, glaube ich, dann so gut reagiert, wie sie konnten und diese Strecke wieder relativ rasch hergestellt. Dadurch ist es dann nicht so schlimm geworden und war auch nicht so wahlentscheidend. Es gab ja dann auch Hochwasserhilfe und so weiter. Ich persönlich fand ja, dass zum Beispiel der Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP-Politiker, das damals recht gut gemacht hat. Er war dort, er war vor Ort, er war präsent, er hat Hilfe zugesagt, ist auch relativ rasch gekommen. Was man sagen muss, genützt hat es der ÖVP nichts. Ich glaube, es hat, weil eben diese Versäumnisse der Vergangenheit in einem ewig schwarz regierten Bundesland hochgekommen sind, möglicherweise sogar diesen Wunsch nach Veränderung, den es in der Bevölkerung gegeben hat, befeuert. Und das hat wiederum der FPÖ genützt bei den Wahlen.
Ja, genau. Damit sind wir im Prinzip bei den Nationalratswahlen, über die wir auch schon viel hier im Podcast gesprochen haben. Was mich nochmal interessieren würde, wäre so ein bisschen von Österreich wegzugehen, denn es ist ja nicht, ihr seid ja sozusagen nicht das einzige Land, in dem eine rechtspopulistische Partei gewonnen hat.
Ja, willkommen im Club, Lucia.
Genau. Petra, du hattest auch die USA angesprochen. Ja, Katharina, vielleicht die Frage an dich. Was würdest du sagen, welchen Anteil hatten denn Österreich-spezifische Themen für diesen Erfolg der FPÖ oder inwieweit ist dieses Ergebnis der Nationalratswahl einfach ein Ausdruck eines ja, internationalen oder globalen Trends?
Ja, gute Frage. Ich denke oder vermute mal, Österreich-spezifische Themen sind in einer globalisierten Welt auch einfach schwer von globalen Entwicklungen zu entkoppeln. Also ich meine, wenn wir uns jetzt anschauen, was da alles passiert ist, ja, die Pandemie, die Kriege, die Teuerung, Migration, das sind ja alles weltweit Themen gewesen oder auch noch anhaltend ein Thema. Es gibt aber vermutlich schon einen Unterschied oder ein österreichisches Spezifikum, wenn man jetzt zum Beispiel eben den Unterschied zu Deutschland betrachtet. Und der ist ganz bestimmt, dass die FPÖ, anders als die AfD, eine seit Jahrzehnten etablierte Partei ist. Und ein sehr großes Thema ist eben aktuell und weiterhin die Migration. Das zeigen Umfragen, das haben Nachwahlbefragungen gezeigt. Und dieses Thema wurde wahrscheinlich auch im Zuge einer gewissen Abwehrhaltung der anderen gegen die extrem rechte FPÖ in Österreich eigentlich von allen anderen Parteien lange, zu lange verabsäumt, das umfassend aufzugreifen. Und das ist ganz interessant, wenn man heute mit Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen eigentlich aller Parteien außerhalb der FPÖ spricht, dann geben die das auch recht unumwunden inzwischen zu, finden aber trotzdem extrem schwer einen Umgang mit eben dem Kernthema der Freiheitlichen, die Migration oder wie die es vielmehr nennen, so die Ausländerfrage.
Würdest du sagen, das ist was Österreich-Spezifisches oder ist nicht dieses Migrationsproblem eigentlich in vielen Ländern das, was unter anderem die Rechtspopulisten befeuert?
Ja, nein, ganz bestimmt. Der große Unterschied ist, also jetzt zum Beispiel zu Deutschland eben, dass die FPÖ das schon seit sehr, sehr langer Zeit tut und die sich einfach ständig darauf berufen können, bei eigentlich ja jeglichen Vorschlägen, die in dem Bereich dann von anderen Parteien kamen oder vor allem auch von den Konservativen später kamen, dass die sagen können, naja, das haben wir schon vor 10 Jahren gefordert und eigentlich damals Jörg wurden Haider wir dafür schon, verachtet. Eigentlich Jörg Haider schon oder danach, ja. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil dadurch die Freiheitlichen für viele Menschen eine große, große Glaubwürdigkeit in diesem Thema haben.
Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Österreich-Spezifikum ist, aber was ja in Österreich auf jeden Fall noch dazu kam, ist, dass sich die FPÖ so auf diese Anti-Corona-Maßnahmenschiene draufgesetzt hat. Und da ist etwas passiert, was gesellschaftlich schon etwas ins Rutschen gebracht hat. Da hat sich die extreme Rechte unter Berufung auf vermeintliche Freiheitsrechte, in Wahrheit ging es um einen ziemlich grauslichen Egoismus gegenüber Gruppen, die schwach sind, die sich nicht helfen können, die man eigentlich schützen musste vor diesem Virus. Deswegen gab es ja die Maßnahmen. Die haben sich wiederum mit links-grünen Esoterikern getroffen. Und daraus hat sich so ein Verschwörungskonglomerat in der Gesellschaft gebildet, das bis heute eine gewisse Kraft entwickelt. Und das Thema Corona, glaube ich, war immer noch total präsent. Die Lockdown-Maßnahmen sind ja tatsächlich auch bis heute umstritten. Also auf jeden Fall der zweite Lockdown, war der überhaupt notwendig? Das fragt man sich bis heute. Kam er, wenn überhaupt, dann nicht vielleicht viel zu spät, hat sowieso nichts bewirkt und so weiter und so fort. Das ist immer noch so ein Thema in der Öffentlichkeit und viele aus dieser Verschwörungsgruppe glauben halt weiter an diese Verschwörungserzählung, auch was jetzt andere Themen betrifft. Ja? Also quasi Verschwörung des Westens gegen Russland, obwohl Russland die Ukraine angegriffen hat und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das ein österreichisches Spezifikum ist, aber das war, glaube ich, so schon auch sehr stark spürbar.
Ja, absolut.
Ich glaube, das ist der FPÖ auch besser gelungen als der AfD, sich auf dieses Thema, auf dieses Corona-Thema zu setzen und da auch bei den Demonstrationen ganz vorne mit dabei zu sein. Ich glaube, das hat die, war sozusagen ein Problem der AfD, dass sie das nicht so gut geschafft hat.
Mhm. Ja, ein anderes Kernthema der FPÖ ist ja eigentlich auch wir gegen die Eliten, gegen sich bereichernde Politiker.
Das System.
Das System. Nun gibt es mit der FPÖ Steiermark eine Landespartei, die da selbst in einen Skandal verwickelt ist. Da geht es nämlich um Korruptionsvorwürfe, dass eben FPÖ-Politiker in der Steiermark sich massiv bereichert haben sollen, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Unabhängig davon hat die FPÖ aber auch die Landtagswahl in der Steiermark vor wenigen Wochen haushoch gewonnen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist denn so eine Ermittlung, solche Vorwürfe, ja auch der Rechtsstaat, die Gesetze, die da womöglich gebrochen wurden, spielt das für die Wählerinnen und Wähler in dem Sinn keine so große Rolle mehr? Ihr habt es vorher ja schon angesprochen, Sebastian Kurz, Donald Trump, dort ist das ja auch in den Hintergrund gerückt.
Ja, ich glaube, was in der Steiermark schon noch dazu kam, ist, also ich glaube, das ist schon ein seltenes Phänomen, dass andere Parteien dieses Problem der FPÖ mit dem Rechtsstaat so überhaupt nicht aufgegriffen haben. Also die sind ja einen Kuschelkurs gefahren gegenüber den Freiheitlichen. Und wenn man das nicht anspricht, wenn man das nicht aufgreift, wenn man nicht sagt, okay, das ist eben nicht okay, so geht das nicht, dann gelingt es natürlich, dieses Thema einfach wegzuschieben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass du kannst jetzt sagen, Antonia, das sind wir Medien dran schuld, weil wir haben so viele Dinge aufgegriffen und aufgedeckt in den vergangenen Jahren. Wir haben so viele Missstände, so viele Korruptions- und seltsame Fälle berichtet. Vielleicht ist es den Menschen zu viel. Vielleicht ist auch etwas entstanden, dass die Menschen sich denken, ach, puh, die sind eh alle gleich. Ich will es nicht hoffen. Ich hoffe schon, dass eine Mehrheit immer noch unterscheiden kann, was ist gute Politik und was ist schlechte Politik. Aber ein bisschen geht es in die Richtung. Und in Amerika ist es tatsächlich so, dass diese Verschwörungserzählung alle gegen Donald Trump tatsächlich so überhand genommen hat, dass man gesagt hat, naja, ist eh klar, dass der angeklagt wird, weil die rechtsstaatlichen Institutionen, die sind ja gar nicht so rechtsstaatlich, sondern die sind Teil dieses Systems.
Da passt dann uns, wir gegen das
ja,
System
genau,
wieder.
Das ist ja auch eine Elite. Ja? Und dieser anti-elitäre Kurs, den greift die FPÖ ganz massiv an. Und das halte ich auch tatsächlich für hochproblematisch.
Mhm. Ja, und die Freiheitlichen haben sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon immunisiert gegen ihre eigenen Affären, Skandale, die aufgedeckt wurden in der letzten Zeit. Ich glaube, das liegt schon auch einfach daran, dass für Menschen dann womöglich auch einfach was anderes überlagert, weil sie sich so wenig verstanden fühlen von der Politik an sich, also von denen, die irgendwie regieren oder regiert haben, dass es einfach das wichtigste Wahlmotiv ist, ich brauche jetzt da jemanden, der meine Sorgen, meine Ängste wieder ernst nimmt. Und dann treten womöglich eben Dinge, die uns eigentlich oder auch diese Menschen selbst vielleicht erschüttert hätte, in einer anderen Konstellation ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, bleiben wir trotzdem noch bei Skandalen und Ermittlungen und hoffen, dass das jetzt niemanden ermüdet. Aber die Ermittlungen gegen oder rund um Sebastian Kurz, die uns ja schon jetzt seit Jahren beschäftigen, da gab es ja tatsächlich einen Paukenschlag vor wenigen Wochen. Und zwar wurde der ehemalige Vertraute Thomas Schmidt zum Kronzeugen gekürt. Katharina, was würdest du denn sagen, wie gefährlich wird Thomas Schmidt damit für Sebastian Kurz und seine anderen früheren Wegbegleiter?
Also das ist ganz bestimmt eine Nachricht, über die sich die alle nicht gefreut haben. Wenn man es sehr simplifiziert ausdrückt, dann kann man ja sagen, dass Schmidt diesen Kronzeugenstatus bekommen hat, zeigt im Grunde, dass die Justiz seine Ausführungen für glaubwürdig hält oder viele davon für glaubwürdig hält. Diese Causa wird uns bestimmt in diesem Podcast auch noch viel beschäftigen, würde ich sagen.
Ja, damit sind wir auch schon quasi am Ende dieses innenpolitischen Jahres angelangt. Es endet gewissermaßen, wie es angefangen hat, turbulent und sicher nicht fad. Lasst uns jetzt aber noch einen Blick in die Zukunft werfen. Klar, wir haben alle keine Glaskugel, aber einige Dinge kann man ja doch absehen, die uns 2025 beschäftigen werden. Und da braut sich schon wieder einiges zusammen, könnte man sagen, oder?
Ja, ich denke auch.
Ja, beginnen wird das neue Jahr ja wahrscheinlich mit einer neuen Regierung. Wir müssen dazu kurz sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, wir nehmen diese Folge am 12. Dezember auf. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was danach passiert. Vermutlich oder im Moment sieht es auf jeden Fall so aus, als würde Österreich eine Dreierkoalition aus Volkspartei, Sozialdemokraten und den liberalen Neos bekommen. Was wir in jedem Fall sagen können, ist, dass die Koalitionsgespräche doch relativ lang dauern. Katharina, warum denn?
Ja, ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Framing, das inzwischen umgeht. Ich weiß nicht, durch wen das eigentlich angestoßen wurde. Die Verhandler beschreiten das ja ganz massiv und betonen aktuell eigentlich laufend, dass es doch gar nicht so lange dauert. Wenn man sich jetzt eben den Vergleich anschaut zur aktuellen Regierung, die ja gerade noch im Bestehen ist, dann kann man die Phase der Regierungsbildung vergleichen, weil als zuletzt, also davor gewählt wurde, das am gleichen Tag stattfand wie jetzt in diesem Jahr, am 29. September. Und die Koalition, die dann damals entstanden ist, also die von Sebastian Kurz und seiner Volkspartei und den Grünen, die hat damals ihre Einigung am 1. Jänner verkündet, der bekanntlich ja noch nicht stattgefunden hat. Also ein bisschen Zeit hätten die aktuellen Verhandler, wenn sie einfach mal in dem Zeitplan bleiben wollen. Ich glaube auch, dass es schon legitim ist, dass wenn sich drei Parteien zusammentun, und das ist ja ein absolutes Novum in Österreich, also es gab davor keine Dreierkoalition, dass man sich da ein bisschen Zeit nimmt. Und noch dazu eben, wir haben es jetzt eh schon irgendwie viel besprochen, die Freiheitlichen und ihre Stärke, die eigentlich die Wahl gewonnen haben, die ständig mit dem Framing unterwegs sind. Naja, das ist ja die Koalition der Verlierer, die wird sowieso nichts zustande bringen. Das ist eigentlich gegen den Willen der Bevölkerung. Und dem muss diese potenzielle neue Koalition etwas entgegensetzen. Und wenn die nicht im Vorfeld sich ordentlich ausmachen, worauf sie sich einigen können, was die großen Leuchttürme der nächsten Regierung sein werden, dann bekommen die ganz schnell ein Problem. Weil ich glaube, das Letzte, was Österreich jetzt braucht, ist eine Regierung, die ab irgendwie Woche 3 beginnt, sich in den Haaren zu liegen und in großen Fragen keine gemeinsame Antwort zu finden. Also ich muss sagen, die eine Woche mehr oder weniger, die das jetzt noch länger dauert, mich verstört das nicht.
Ja, bitte auch deshalb, damit dieser Podcast noch aktuell bleibt. Irgendwie ist es ja auch nachvollziehbar, dass wenn sich eine zuletzt eher nach rechts gerückte ÖVP, eine kürzlich eher nach links gerückte SPÖ und dann noch Liberale am Verhandlungstisch treffen, dass da durchaus einiges an Diskussionspotenzial besteht. Petra, was würdest du denn sagen, sind so die größten Herausforderungen in diesen Koalitionsverhandlungen?
Also die allergrößte Herausforderung, die mir spontan einfällt, ist natürlich das Budget. Wir wissen vom Wahlkampf noch, dass alle möglichen Wirtschaftsforschenden und auch der Chef des Fiskalrats, das ist eine Institution, die in Österreich auf das Steuergeld und auf das Budget aufpasst, gewarnt hat und gesagt hat, bitte keine großen Wahlversprechen und so weiter. Das Budget läuft aus dem Ruder und so weiter und so fort. Und dann gab es nach der Wahl eine Schrecksekunde von ein oder zwei Wochen, wo wir nicht gewusst haben, na, wie groß ist jetzt eigentlich das Budgetdefizit? Wird die EU ein Defizitverfahren einleiten oder nicht? Und irgendwann einmal kam dann raus, uns fehlen leider 15 Milliarden Euro. Das hat das Finanzministerium davor immer bestritten. Übrigens war damals Magnus Brunner Finanzminister, derselbe Magnus Brunner, der jetzt zum EU-Kommissar für Migration ernannt worden ist. Und jetzt im Vorfeld in dieser heißen Phase der Regierungsverhandlungen war dann noch nicht einmal klar, ob es bei diesen 15 Milliarden bleibt oder ob es noch ein höheres Defizit gibt. Also zunächst muss man sich mal darauf einigen, wie viel müssen wir denn einsparen? Und jetzt finde ich das schon gut, wenn man sagt, okay, wir müssen auf der Ausgabenseite sparen. Da gibt es sicher einige Punkte, die man machen kann. Aber je größer das Defizit wird, desto schwieriger wird es zu sagen, wir machen es nur mit Einsparungen. Also irgendetwas wird wahrscheinlich an der Steuerschraube schon zu drehen sein. Entweder werden bestehende Steuern erhöht oder es wird doch eine neue Steuer eingeführt. Dann hat man sich gegenseitig Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Die ÖVP hat der SPÖ gleich vor die Füße geknallt. Wenn ihr auch nur sprechen wollt über Vermögensteuer, sind die Koalitionsverhandlungen so schnell vorbei. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Die SPÖ hat zurückgegiftet. Also das war schon mal atmosphärisch sehr schwierig. Was erstaunlich war, ist, dass das Thema Migration zwar ein großer Brocken ist, aber dass man sich da offenbar auf Grundzüge, wie man es machen kann, sehr rasch geeinigt hat unter diesen drei Parteien. Wenn die Liberalen, also die Neos, etwas auf sich halten, dann werden sie wahrscheinlich auch das Thema Bildung zu einem großen Thema machen. Da geht ja ewig nichts weiter zwischen SPÖ und ÖVP, da graben sich alle ein. Und die Katharina hat es angesprochen, sie brauchen einfach ein paar Zukunftsprojekte, ja, Leuchtturmprojekte. Das sollte schon etwas sein, wo man sich darauf verständigen kann, ob es das ist, was zuletzt bekannt wurde, was die Neos sehr präferieren, das ein Stärken der direkten Demokratie. Das halte ich persönlich für keine Königsidee, weil Volksbefragungen, Volksabstimmungen en masse führen meistens nicht dazu, dass die Reformer in einem Land gewinnen, sondern eher die Bewahrer. Also das sind schon ganz, ganz viele Themen, die da auf dem Tisch liegen und dies zwischen auch drei sehr unterschiedlichen Parteien zu regeln gilt. Und insofern glaube ich, wenn man sich Zeit lässt, ist das schon auch etwas Gutes.
Ist ja auch keine ganz neue Debatte, ob die direkte Demokratie in Österreich gesteigert werden soll oder nicht. Das war mein Matura-Thema tatsächlich.
Und du hast es offensichtlich bestanden.
Danke, ja, zum Glück.
Und Petra, vielleicht nochmal kurz, also wenn wir auch über die Koalitionsverhandlungen hinausschauen und jetzt mal davon ausgehen, dass diese Dreierregierung zustande kommt, würdest du sagen, der Umgang mit dem Haushaltsloch, die Frage, wo man sparen muss, das wird auch so der große Knackpunkt für die Regierung im neuen Jahr? Oder wo siehst du da die größte Herausforderung?
Ne, das ist schon schwierig, weil wenn man keine Wohltaten zu verteilen hat, sondern eigentlich nur schlechte Nachrichten hat für die Bevölkerung, ist das natürlich schwierig. Ich glaube, das muss man auch klug anlegen und da muss man viele der grauslichen Maßnahmen auf gut Wienerisch, die muss man am Anfang machen. Ja, also wenn die nächste Wahl noch weit entfernt ist, wenn sich das über eine gesamte Legislaturperiode von 5 Jahren zieht und ein durchgängiger Marsch wird aus Jammern und Schaudern, dann wird das nichts und dann wird es bald einmal wieder vorbei sein. Dann werden diese drei Parteien ganz unterschiedlich unter Druck kommen. Aus den eigenen Reihen, angegriffen von einer FPÖ, die vielleicht auf Länderebene von Erfolg zu Erfolg fliegt. Also das sind schon Dinge, die schwierig sind. Ich glaube aber nicht, dass es eine unlösbare Aufgabe ist. Man muss es nur klug anlegen, dann kann man das schon schaffen. Und diese Leuchtturmprojekte sollten halt jetzt keine Leuchttürme sein, wo ein bisschen Licht ist, irgendwo auf einer einsamen Felsen und rundherum ist Dunkelheit, sondern das sollte schon etwas sein, was sozusagen auf eine ganze Zukunft eines Landes strahlen kann. Irgendetwas, was den Leuten auch den Glauben wiedergibt in dieses Land, in die Politik und in die Aufstiegserzählung, die Österreich auch jahrzehntelang so stark gemacht hat.
Ich denke auch, dass womöglich ganz entscheidende inwieweit diese Koalition dann funktionieren kann oder nicht, wird sein, und das spielt genau darauf an, was die Petra gerade ausgeführt hat, ob sich die Parteien auch gegenseitig Erfolge gönnen. Weil ÖVP und SPÖ stehen in vielen Fragen ideologisch diametral zueinander. Die Frage, ob Vermögende jedenfalls mehr dazu beitragen sollen, unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten und stärker besteuert werden sollen, oder ob das auf gar keinen Fall passieren kann, lässt sich nicht mit einem Kompromiss lösen. Da muss der eine oder der andere sagen, okay, wir gehen in dieser Frage auf euch zu. Und da gibt es ganz viele Themen, wo eben die einzige Möglichkeit ist, dass die sich darauf einigen, okay, es gibt jetzt bei euch, um beim Wording von der letzten Regierung zu bleiben, das Beste aus eurer Welt hier und das Beste aus unserer Welt da, und den schwindligen Kompromiss, der, wie die Petra sehr schön gesagt hat, dann irgendwie nur mal so ein kleines Leuchten irgendwo und auf der Ferne in einem Leuchtturm ist, aber von außerhalb der Regierung niemanden als großes, tolles Projekt erkannt wird, das wird nicht reichen.
Mhm. So könnte es also gelingen, dass da vielleicht 2025 dann doch eine auch positiv wahrgenommene Regierung zustande kommt. Natürlich ist die aber auch nicht in einer Luftblase existent, und die äußeren Umstände in Österreich sind gerade alles andere als positiv, gerade wenn es eben um die Wirtschaft geht. Wir hatten zuletzt große Pleiten, Kicker Liner, KTM, der Motorradhersteller. Petra, droht 2025 zu einem Jahr der Wirtschaftskrisen zu werden?
Na, wir stecken mitten in einer Wirtschaftskrise, und auch hier kann sich Österreich nicht abkoppeln. Wir hängen noch sehr stark an der deutschen Automobilindustrie. Die österreichische Autozulieferindustrie ist ganz stark betroffen, wenn es VW schlecht geht. Das muss man ganz deutlich sagen. Also ich fürchte fast, da wird es noch weitere Insolvenzen geben. Das macht natürlich etwas mit einem Land, das macht etwas mit der Stimmung im Land. Die Arbeitslosigkeit wird wieder steigen. Dazu kommt noch, dass die OMV, das große österreichische Mineralölunternehmen, seinen Vertrag mit Gazprom, dieser russischen Gaslieferfirma, gekündigt hat, aus guten Gründen. Man wollte ja immer aus russischem Gas aussteigen, aber das wird natürlich auch die Energiepreise wieder absehbar in die Höhe treiben. Das ist schwierig für die Wirtschaft, das ist kostenintensiv. Also auch dafür muss man sich etwas überlegen. Da muss man gezielt stützen, man muss sich überlegen, wen stützt man, warum stützt man. Gibt es Industrien, wo es vielleicht wirklich auch eine harsche, harte Transformation braucht, weil das einfach nicht mehr etwas ist, was im 21. Jahrhundert bestehen kann. Da gibt es wahnsinnig viele Fragen, die gelöst sind. Letztlich muss die Wirtschaft sich auch selbst helfen. Die Politik kann da ja auch nur bis zu einem gewissen Grad unterstützen, was sie machen kann. Sie kann klar und deutlich sein und eine Richtung vorgeben und kann sagen, zum Beispiel, wir gehen in eine grüne, nachhaltige, transformationsorientierte Wirtschaft. Wir glauben daran, dass es sozusagen mit Nachhaltigkeit und mit grüner Energie eine Wirtschaft geben kann, die zusätzliche Arbeitsplätze schafft und so weiter. Wir glauben ans E-Auto, wir wollen da irgendwie in diese Richtung investieren. Ich höre von vielen Wirtschaftstreibenden, die sagen, bitte gebt uns endlich klare Vorgaben. Wir wissen nicht, wohin es gehen soll. Ja? Einmal heißt es E-Autos, dann heißt es wieder Wasserstoff und so weiter und so fort. Dann wird wieder im Wahlkampf von Seiten der ÖVP dem Benziner das Wort geredet. Also das sind so Signale, mit denen die Wirtschaft nicht viel anfängt. Die brauchen nicht nur Geld und Stützung, das eigentlich eher sekundär, die brauchen vor allem klare Vorgaben. Und das wird total wichtig sein, dass man so dieses Land durch diese Wirtschaftskrise durchsteuert.
Mhm. Auch hier zeigt sich ja schon, dass es natürlich eben einfach auch internationale Entwicklungen und auch Konflikte sind, wie eben der Ukraine-Krieg, die da ganz stark reinspielen. Neben diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sieht man das natürlich im Moment besonders auch im Fall von Syrien, wie auch das in die österreichische Innenpolitik hineinwirkt. Dort wurde das Regime von Machthaber Bashar al-Assad gestürzt. Noch wissen wir alle nicht, wodurch es genau abgelöst werden wird. Trotzdem ist in Österreich schon eine große Debatte darüber ausgebrochen, wie jetzt mit Geflüchteten aus Syrien umgegangen wird. Ob die bleiben können, wer bleiben darf. Inwieweit wird diese Migrationsdebatte die nächste Regierung beschäftigen und vielleicht sogar auch noch weit auseinandertreiben?
Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, beziehungsweise die Petra hat das kurz schon angesprochen, was man jetzt aus den Koalitionsverhandlungen mitbekommt. Es ist das Thema Migration, Integration eigentlich kein großer Streitfall. Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass die NEOS erkannt haben, dass viele ihrer Wählerinnen und Wähler in dieser Frage sich verändert haben und weiter nach rechts gerückt sind. Das hat zumindest Beate Meinl-Reisinger auch mal ziemlich genau so formuliert, also so in die Richtung, naja, ich habe mich da weiterentwickelt, ich sehe die Dinge heute etwas anders als noch vor 10 Jahren.
Weil die NEOS eine eher asylfreundliche Politik gefahren haben anfangs, anders zum Beispiel als die FDP, ne?
Genau, also die NEOS waren sicher in vielen Asyl- und Migrationsfragen eher links verortet, noch vor einigen Jahren. Und da gab es zumindest auch einen ganz intensiven Versuch von Seiten auch Beate Meinl-Reisingers in Interviews und in Statements immer wieder klarzustellen, dass sie jetzt auf die Dinge auch etwas anders blickt als damals. Ich kann mich erinnern, in einem Interview mit mir hat sie mal gesagt, naja, so eigentlich einen recht populistischen Satz, wenn man so möchte. Wer das Kalifat ausrufen will, der hat bei uns nichts verloren. Also die hat da andere Töne angeschlagen. Gleichzeitig in der SPÖ ist dieses Thema extrem umstritten. Andreas Babler, der SPÖ-Chef, der ja auch Vizekanzler werden soll, steht da ganz bestimmt für einen sehr humanistischen Kurs, eher für eben den linken Flügel der Sozialdemokratie in Österreich. Es gibt aber auch weite Teile in der SPÖ, auch abgedeckt verschiedenen Spitzenpolitikern in der SPÖ, die das anders sehen und die sich schon lange von der SPÖ einen deutlich klareren, härteren Kurs erwarten. Und ich glaube, die Sozialdemokraten haben sich im Vorfeld dieser Regierungsverhandlungen schon überlegt, dass man der ÖVP einerseits, damit die ihren eigenen Leuchtturm bekommen, in Migrationsfragen entgegenkommen muss, weil man in anderen Punkten selbst dann dafür einfordern kann, dass eben auf die Sozialdemokraten zugegangen wird. Und andererseits eben haben die auch innerhalb der Partei das Thema, dass viele mit dem Kurs von Andreas Babler unzufrieden sind. Und so kann das Thema ja auch ein bisschen beiseite geschoben werden. Also um jetzt in dieser langen Ausführung irgendwie zu einem kurzen Punkt zu kommen. Ich bezweifle, dass das Thema Migration, Asyl, Integration ein großer Streitfall wird in der kommenden Regierung und auch die Fragen, die sich jetzt dann rund um Syrien stellen werden, glaube ich nicht, dass zu einem großen Clinch führen. Das sind die anderen Themen, die schon angesprochen wurden, glaube ich, deutlich brisanter.
Gehen wir weiter, schauen wir nochmal auf die wichtigen politischen Wahltermine, die in Österreich anstehen. Es wird ja wieder gewählt und zwar zunächst mal im Burgenland. Petra, warum schaut Österreich so gespannt auf diese Wahl?
Nun, einerseits ist der Landeshauptmann des Burgenlands, das ist so etwas wie ein deutscher Ministerpräsident, das ist Hans-Peter Doskozil. Hans-Peter Doskozil ist ein SPÖ-Politiker, der mit Andreas Babler, sagen wir mal so, über Kreuz ist und das eigentlich schon seit seiner Wahl, weil eigentlich hätte Doskozil gefunden, er sollte der nächste SPÖ-Chef sein, nachdem er jahrelang am Sessel von Andreas Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner gesägt hat. Doskozil ist einerseits ein sehr erfolgreicher Landespolitiker, andererseits ist er ein Spaltpilz in der sozialdemokratischen Bewegung. Und jetzt wird die Frage sein, er hat ja auch ein gesundheitliches Problem, er hat immer wieder Probleme mit seinen Stimmbändern. Jeder schaut hin und sagt, naja, wie wird denn der wahlkämpfen? Wie wird sich der erschlagen? Wird der zeigen, dass er erfolgreich bleibt im Burgenland? Er fährt ja auch inhaltlich einen ganz anderen Kurs als Andreas Babler. Er zählt in der Riege der Sozialdemokratie eher zu den rechten Roten, während Babler und seine Vertrauten eher zu den linken Roten zählen. Burgenland grenzt an Ungarn und an die Slowakei. Und es geht ja auch darum, dass man sagt, okay, man muss jetzt irgendwie die Grenzen schützen. Da ist er ganz hart und will also auch abschieben, ist ein ehemaliger Polizist. Also der hat da kein Problem damit. Das ist einmal das eine. Diese Persönlichkeit Hans-Peter Doskozil ist interessant. Das zweite ist, er bekommt jetzt erstmals auf regionaler Ebene eine ordentliche Konkurrenz, nämlich Norbert Hofer. Norbert Hofer war immer das freundliche Gesicht der FPÖ, hat ja auch im Bundespräsidentschaftswahlkampf sehr erfolgreich im ersten Durchgang gegen Alexander Van der Bellen kandidiert, wäre fast österreichischer Bundespräsident geworden. Der ist ein Burgenländer, der ist im Burgenland zu Hause, der ist wahnsinnig beliebt, der macht auch, soweit ich das gesehen habe, einen super Wahlkampf. Er nennt es seine Coming-Home-Tour. Und Es wird total interessant, ob die FPÖ auch im Burgenland vorne liegen wird oder ob es Doskozil nochmal gelingt, dass die SPÖ vorne bleibt. Aber dann wird auf jeden Fall der Abstand dramatisch schmelzen zwischen diesen beiden Parteien. Die ÖVP spielt im Burgenland keine größere Rolle und das wird auch, glaube ich, bei diesem Wahlkampf so sein. Und dann ist wiederum die Frage, Koalition, kann ich mir rot-blau vorstellen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir blau-rot vorstellen, wenn die FPÖ vorne liegt? Schon weniger. Also das wird gleich spannend im Jänner.
Wer da heimkommt oder heimgeschickt wird, das werden wir dann also schon relativ bald sehen. Noch ein bisschen länger braucht es, bis die Bundeshauptstadt Wien wählt. Das steht im Herbst an und Wien ist ja eigentlich traditionell rot, stark sozialdemokratisch geprägt. Nun sehen wir aber bei den letzten Wahlen, dass die FPÖ ja vorwiegend Wählerinnen und Wähler für sich gewinnt, die auch als sozialdemokratisches Kernklientel zählen würden. Das haben wir auch in Wien schon länger gesehen. Könnte es denn sein, dass die FPÖ auf ihrem momentanen Erfolgskurs bei der Wahl 2025 Wien blau färbt?
Also davon geht, glaube ich, aktuell eigentlich niemand aus. Ich glaube übrigens auch nicht, dass die FPÖ die SPÖ im Burgenland überholen kann. Aber man muss sagen, Hans-Peter Doskozil startet da von einem extrem hohen Niveau. Der hatte bisher die absolute Mehrheit in dem Bundesland.
Ja, das gibt es noch in Österreich.
Das gibt es in dem einen Bundesland noch aktuell. Also das wird sich vermutlich ändern. In Wien werden die Freiheitlichen aber ganz bestimmt massiv zulegen. Das liegt nicht nur an der Erfolgswelle, auf der die FPÖ aktuell schwimmt, sondern auch daran, dass bei der vergangenen Wien-Wahl im Jahr 2020 die Freiheitlichen damals extrem schlecht abgeschnitten haben. Es kam damals zu einem Minus von fast 24 Prozentpunkten. Das lag einerseits daran, wenn wir uns weit zurückerinnern ins Jahr 2020, das war das Jahr nach Ibiza. Gleichzeitig hatte damals die FPÖ auf der rechten Seite eine doch nicht unwesentliche Konkurrenz, nämlich zwar eigentlich Gernot Blümel, aber im Hinterhalt Sebastian Kurz, der damals ein extrem populärer Bundeskanzler war. Also die ÖVP hatte da Aufwind und hat dann ordentlich zugelegt. Das wird sich wieder drehen, davon ist auszugehen. Das zeigen auch alle bisherigen Umfragen oder auch was die Parteien so derzeit erheben. Es wird die FPÖ wieder stark sein und die ÖVP wohl wahrscheinlich ziemlich abstürzen. Aber ja, also die Freiheitlichen werden bestimmt ein ganz großer Faktor auch in diesem Wahlkampf sein. Die Petra kann das wahrscheinlich sogar noch mal viel besser beschreiben aus der Vergangenheit als ich. In vielen Wien-Wahlen war es ja schon so, dass irgendwie die SPÖ das große Duell ausgerufen hat zwischen sich und den Freiheitlichen, wobei die Abstände damals womöglich sogar noch viel größer waren.
Absolut, ja. Also Michael Häupl hat damit große Wahlerfolge gefeiert, dass er sich ganz klar abgegrenzt hat, auch auf eine sehr populäre, fast hausmeisterliche Art und Weise. Deswegen gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage und da muss man ordentlich sein und das mit denen nicht. Und die Wiener haben diese Sprache verstanden und haben der SPÖ weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Außerdem muss man natürlich sagen, im Grunde ist es eine sehr gut verwaltete Stadt. Die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren im Wesentlichen, die Müllabfuhr funktioniert.
Wenn die U2 fährt wieder.
Ja, die U2 fährt wieder durch, freue ich mich auch drüber. Das ist eine sehr bedeutende und beliebte U-Bahn-Linie in Wien. Und was ja auch so ist, es ist eine wirtschaftlich starke Stadt. Den Leuten geht es im Grunde genommen sehr gut und wirkliche No-Go-Areas gibt es auch nicht. Es gibt immer wieder Viertel, wo es schwierig ist, wo es Brennpunktschulen gibt mit einem hohen Ausländeranteil. Also wir haben schon unsere Themen in Wien, aber Lucia, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber ich glaube, im Vergleich zu Berlin sind wir eine kleine, gut verwaltete Millionenstadt.
Es ist doch auch die lebenswerteste Stadt, oder?
Haben wir diesen Status gerade verloren? Oder?
Ja, aber dafür sind wir auch nicht mehr die grantigste Stadt. Ja.
Aber ich meine, okay. Wien war jahrelang immer die lebenswerteste Stadt und wir gehen mal davon aus, dass es zumindest für uns immer noch der Fall ist.
Es ist immer noch sehr lebenswert.
Aber was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es geht ja, weil du angesprochen hast, das erwartet uns dann im Herbst, es geht ja zumindest irgendwie das Gerücht um, dass womöglich diese Wien-Wahl irgendwie geplant wird, vorzuverlegen. Mal schauen, wie das tatsächlich weitergeht. Und ja, also womöglich können wir uns auf dieses Ereignis schon früher freuen.
Wir planen unseren Urlaub schon mal um.
Zunächst freuen wir uns mal auf die Deutschlandwahl, Lucia.
Genau, apropos, guter Übergang, danke. Genau, auch bei uns in Deutschland stehen ja Wahlen an, vermutlich im Februar, nach allem, wie es aussieht. Da würde mich natürlich besonders interessieren, wie wichtig ist für euch denn diese Wahl oder wie schaut ihr überhaupt auf die Wahlen in Deutschland?
Nun, ich denke, Österreich schaut schon genau hin. Zunächst einmal, ich habe es ja schon angesprochen, ist ganz wesentlich, was tut eine neue Regierung in Deutschland, um die dortige Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, die Industrie zu stützen. Das hat ja auch Auswirkungen auf Österreich. Aber wir schauen natürlich auch politisch hin, ja, wie wird die AfD sich schlagen? Und wie sieht es aus mit diesem Schutzgürtel, diesem Cordon sanitaire der anderen etablierten Parteien, die ja sagen, sie wollen alle nicht mit der AfD regieren? Wie ernst ist das zu nehmen? Und dann gibt es noch einen interessanten Faktor, eine sehr starke Linke mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. So etwas haben wir ja eigentlich nicht in Österreich. Es hat kurze Zeit so ausgeschaut bei diversen Regionalwahlen, wo Kommunisten sehr stark waren in Österreich. Aber das ist jetzt eigentlich wieder abgeflaut, dieser Trend. Aber Bündnis Sarah Wagenknecht ist schon nochmal was anderes. Und auch darauf schauen wir ganz genau, wie sich dieses Bündnis in Deutschland schlagen wird.
Hältst du es denn für möglich, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt sehr erfolgreich ist, dass sowas auch in Österreich etabliert wird? Also nicht mit Sarah Wagenknecht, aber mit vielleicht irgendeiner anderen linken Figur, die populär ist.
Da müsste es eine wirkliche Strahlefrau oder einen Strahlemann geben. Ich glaube, dass so etwas sehr stark abhängig ist von bestimmten Personen. Und wenn so eine Person, eine starke, dominante Person in einer doch relativ kleinen Partei wegfällt, dann sieht man ja beim Beispiel FDP, wo Lindner ja wirklich einen großen politischen Fehler gemacht hat, wie man, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, wie schnell es sein kann, dass man bei den Umfragen plötzlich nirgendwo ist. Also ja, es kann immer wieder mal sein, aber daraus etwas Nachhaltiges zu machen, ist dann schon nochmal was anderes, halte ich in Österreich auch für schwierig.
Kommen wir zurück zu den österreichischen starken Persönlichkeiten, die uns auch 2025 weiter beschäftigen würden. Die Ermittlungen rund um Sebastian Kurz und Thomas Schmidt. Wir haben schon eingangs darüber gesprochen. Was kommt denn da dieses Jahr jetzt auf uns zu? Wird es da jetzt noch weitere Urteile geben?
Nun, wie gesagt, Kurz selbst wird in Berufung gehen in diesem Prozess wegen mutmaßlicher Falschaussagen im Ibiza-Urschuss. Da wird uns sicher 2025 noch in irgendeiner Form eine Entscheidung einer höheren Gerichtsinstanz erreichen. Dann gibt es weitere Ermittlungen im sogenannten Casinos-Fall. Da geht es im Wesentlichen darum, dass FPÖ- und ÖVP-Politiker dem Glücksspielkonzern Novomatic entgegengekommen sein sollen bei der Vergabe von Glücksspiellizenzen, um dafür einen FPÖ-Politiker als Finanzvorstand bei den Casinos Austria zu machen, wo die Novomatic beteiligt war. Da sind unter anderem beschuldigt Heinz-Christian Strache, der ehemalige FPÖ-Chef, und der Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann. Da gibt es einen Vorhabensbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ist bereits weitergeleitet worden an die Oberbehörden. Da prüft das Justizministerium noch. Aber es kann schon sein, dass sich in diesem Fall etwas dreht. Der wesentlich bedeutendere Ermittlungsstrang war die sogenannte Inseraten-Affäre, über die wir viel berichtet haben, wie du dich erinnerst, liebe Katharina.
Und wie?
Da geht es ja im Wesentlichen darum, dass Kurz sich als Außenminister mit seinen Vertrauten ab 2016 geschönte Meinungsumfragen und Gefälligkeitsberichterstattung in einem Boulevardblatt namens Österreich gekauft haben soll, mit Inseraten des Bundesministeriums für Finanzen. Kurz bestreitet das und ist deswegen aber im Oktober 2021 als Kanzler zurückgetreten. Diese Ermittlungen dauern noch an und die werden wohl auch noch weiter andauern, weil es ständig neue Stränge gibt. Also der schon erwähnte Ex-Vertraute Thomas Schmidt hat auch die Verlegerfamilie Dichern, die die Kronenzeitung herausgibt und das Gratisblatt Heute, beschuldigt, dass sie gegen Inserate wohlwollend über Kurz schreiben haben lassen. Auch das wird bestritten. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Also hier wird ständig ermittelt. Und dann gibt es noch so Nebenstränge wie die Causa Wolf, ein ehemaliger, sehr, sehr bekannter Manager, der sich einen rechtswidrigen Steuernachlass besorgt haben soll bei den Finanzbehörden mit politischer Intervention. Auch hier laufen die Ermittlungen und zuletzt die Causa Wöginger. Da geht es um den ehemaligen immer noch Fraktionsführer der ÖVP im österreichischen Parlament, ein Oberösterreicher, der soll interveniert haben, dass ein ÖVP-Bürgermeister zum Vorstand eines Finanzamts bestellt wird. Auch hier gibt es einen Vorhabensbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das heißt, das sind Fälle, wo sich im kommenden Jahr sicher auf der Justizebene noch etwas tun wird. Schauen wir mal, wie weit sie kommen. Leider dauern diese Fälle immer sehr lange.
Und andere Ermittlungskomplexe haben wir jetzt da noch gar nicht angesprochen. Denken wir an René Benko oder andere bekannte Namen.
Ach so, ja, die Causa Benko ist natürlich eine Causa, wo wir sehen werden, was dabei insgesamt rauskommt und ob und welche strafrechtlichen Dinge da möglicherweise hochkommen können.
Aber was die Inseraten-Affäre angeht, weil die, glaube ich, besonders viele Hörerinnen und Hörer interessiert, haltet ihr es für möglich, dass da nächstes Jahr tatsächlich ein Urteil kommt?
Also, dass ein Urteil kommt, da bin ich ein bisschen skeptisch. Es wäre schon mal ein Fortschritt, wenn es mal hier zu einer Anklage kommen würde. Weil, wie gesagt, es wird ständig neu ermittelt und irgendwann einmal müssen aber auch die Gerichte zu Potte kommen und müssen entscheiden, angeklagt oder nicht angeklagt. Ich glaube, Kurz Rücktritt 2021, 4 Jahre später, sollte es schon zu einem Gerichtsverfahren kommen, auch um die Dinge einmal abzuschließen.
Es wird uns also definitiv nicht langweilig werden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch euch beide regelmäßig in Inside Austria zu hören bekommen werden. Hier schon mal vielen, vielen Dank für diese ausführlichen Einordnungen und Ausblicke, Petra Stöber und Katharina Mittelstädt.
Sehr gerne.
Gerne.
Und guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, stimmt.
Guten genau,
Rutsch. Frohe Weihnachten noch.
Ja,
nachträglich dann bis
genau.
Dahin.
Einen guten Rutsch wünschen wir auch unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie noch weitere Fragen haben, Mails wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Danke auch an allen, die hinter den Kulissen an diesem Podcast mitmachen, mitwirken, wie immer. Und wir sagen wieder Tschüss
und Baba.
Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruits, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruits investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits ins neue Jahr auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.